Amen zu deinem Nein. Hast du in deinem Leben schon mal einen Amen zu Gottes Nein finden müssen? Etwas dir gewünscht oder um etwas gebetet und erleben müssen? Gott tut's einfach nicht. Oder vielleicht noch schlimmer, er tut's ganz anders, als du es dir vorgestellt hast. Sophia und ich, wir haben 3 wunderbare Frauen eingeladen, die zu diesem Thema was erlebt haben. Und wir wollen sie heute interviewen und einfach mal hören, wie sie das wahrgenommen haben und was sie erlebt haben. Euer Arm zu Gottes Nein. Nela, ich fange mit an mit dir. Willst du ganz kurz was zu dir sagen und dann sagen, wo du sein Nein erlebt hast?
Ja, die meisten kennen mich ja wahrscheinlich. Ich bin Nela, ich bin 47 Jahre alt und ja, liebe diese Gemeinde, bin hier sehr gerne. Und ja, ja, die meisten kennen mich. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe 7 Geschwister, also 8 Kinder sind wir. Ich bin die Älteste. Und ja, also natürlich war mein Traum immer, eine eigene Familie zu haben, also Kinder zu haben, mich da zu investieren. Und ja, viele Jahre ging ins Land. Die Partnersuche war irgendwie nie von Erfolg gekrönt. Es hat nicht gepasst. Und dann Mitte 30 habe ich dann eine Diagnose bekommen nach einer langen Schmerzenszeit, dass Schwangerschaft gar nicht möglich ist. Die Gebärmutter wurde dann irgendwann entfernt. Und das war schon ein Punkt, wo einfach meine Träume zerplatzt sind. Also das, was ich mir so vorgestellt habe für mein Leben, ist nicht zustande gekommen. Und ja, das war eigentlich so die Situation, wo ich quasi erstmal sehen musste, dass Gott wahrscheinlich einen anderen Weg für mich hat. Und jetzt auch erstmal ohne Bewertung, aber so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Gott will irgendwie einen anderen Weg mit mir gehen. Das war so die Situation.
Danke dir fürs Erzählen. Paula, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, wie es bei dir war? Wo musstest du deinen Amen zu Gottes Nein finden?
Ja, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet mit Simon und wir leben in Beeskow, das ist so südöstlich von Berlin. Gab natürlich schon viele Situationen, wo Gott ein Nein gesprochen hat und ich meinen Amen dazu finden musste, aber ein sehr prägendes Nein von Gott hat damit angefangen, dass wir am Anfang unserer Ehe im Ausland gelebt haben und da auch bleiben wollten und unter sehr traumatischen Umständen dann aber unser Gastland verlassen und wieder zurück nach Deutschland mussten. Und als wir dann wieder hier waren, bin ich in eine ganz, ganz tiefe Erschöpfung gefallen. Also sowohl körperlich als auch seelisch, sodass ein normaler Alltag nicht mehr möglich war. Also so einfache Sachen wie Zähne putzen oder einen Topf Nudeln kochen oder so, das ging einfach kaum. Das war ein Riesenkraftakt. Und irgendwie tiefere Kontakte mit Menschen waren fast völlig unmöglich. Und ich hatte mich immer sehr darüber identifiziert, über meine vielen tiefen Beziehungen zu Menschen und über meinen Dienst auch an Menschen. Und das war mir mit einem Mal genommen. Und ich habe Gott angefleht, dass er mir das wiedergibt, dass er mir die Kraft dazu wiedergibt, die Freude dazu wiedergibt. Wenn nicht im gleichen Maß wie vorher, dann wenigstens ein Stück weit. Aber er hat Nein gesagt, er hat mich in diese Schwäche gelassen.
Bella, du bist die Dritte im Bunde. Vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen und uns mit reinnehmen, was sich bei dir im Leben verändert hat.
Hallo. Also ich bin vor ungefähr 9,5 Jahren von einem Tag auf den anderen schwer krank geworden und nicht wieder gesund geworden. Kurz gesagt ist die Geschichte, ich hatte eine sehr schwere Grippe und zuerst haben wir gedacht, oh, okay, ich muss die verschleppt haben. Es gab Komplikationen, das wird damit zusammenhängen. Und erst über Wochen und Monate hat sich herausgestellt, dass das nicht nur die Grippe sein kann und dass da mehr drunter liegt. Und es gab eine ganz lange Phase von Ärztegängen und herausfinden, was mir fehlt. Und über die Jahre habe ich mehrere Diagnosen bekommen, die chronisch sind und mich sehr schwer einschränken, so dass ich heute die meiste Zeit hausgebunden und bettlägerig bin und die meiste Zeit meines Lebens in einem abgedunkelten Raum verbringe, in völliger Stille und kaum meine Augen offen halten kann.
Nela, möchtest du vielleicht uns kurz mit reinnehmen, was es dir besonders schwer gemacht hat in der Zeit, dein Ja zu finden?
Ja, also schwierig war das ganze Traum, Familie zu haben, Kinder zu haben, ganz stark mit meiner Identität verwoben war. Also ich habe mich eigentlich immer so gesehen, dass ich Ehefrau und Mutter sein werde. Und Gott hat mir auch ein ganz starkes Mutterherz geschenkt, so, ne? Und es war für mich schon krass, einfach das so zu erleben, dass dieser Wunsch halt für mich nicht in Erfüllung geht, dass Gott dazu jetzt nicht sein Ja spricht und das mir schenkt. Und eben gerade dieses, dass es so mit meiner Identität gefühlt verwoben war. Ich wusste dann plötzlich irgendwie nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Also gerade insbesondere, als dann die Diagnose noch kam und ich eben wusste, okay, ich werde nie Mutter werden. So, in meiner Familie haben alle eigentlich Kinder und sind verheiratet und so. Und ich bin die Älteste und ich werde das nie haben. Und ich wusste dann gar nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich jetzt, wofür bin ich eigentlich jetzt auf der Welt? Also es mag vielleicht komisch klingen für den einen oder anderen, aber es war wirklich eine ganz krasse Frage, mit der ich ganz doll kämpfen musste, weil ich dann einfach irgendwie dachte, ja okay, also eigentlich war das mein Traum, eigentlich wollte ich das gerne. Und ich habe dann auch gemerkt, dass der Feind wirklich ganz krass, der ist ja sehr gerissen, ne? Also der geht dann wirklich genau auf diese Punkte. Und als klar war, dass ich eben keine Mutter im natürlichen Sinne sein konnte, hat er mir quasi eingeredet, dass ich das jetzt auch geistlich nicht mehr sein kann. Ich habe damals die Jugend geleitet zu dem Zeitpunkt und ich konnte das dann einfach nicht mehr. Ich habe die Arbeit niedergelegt, weil ich einfach dachte, ich kann jetzt nichts mehr geben. Ich bin keine Mutter, ich kann das nicht. Also es war so, das hat es mir besonders schwer gemacht, weil es einfach mit meiner Identität so stark irgendwie verbunden war.
Bella, du hast gerade gesagt, alles hat mit einer Grippe angefangen und wahrscheinlich dachte man ja, Grippe, die vergeht ganz schnell. Und dann hast du aber gemerkt, dass Gott dich doch nicht ganz so schnell gesund macht. Was hat das mit dir gemacht?
Also, viele verschiedene Dinge. Zuerst war ich einfach nur verzweifelt. Es ging mir körperlich super schlecht und emotional sehr schlecht und ich habe mir gedacht, was soll das denn jetzt sein? Also das ist nicht, wie ich mir das Leben vorgestellt habe. Tut sich wahrscheinlich auch keiner, aber ich auch nicht. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott mich noch liebt, weil es sich nicht so angefühlt hat, weil sich mein Leben so schmerzhaft anfühlt und ich mich jeden Tag quäle gegen all die Symptome und all die Schmerzen und ich mich gefragt habe, wie es sein kann, dass Gott das zulässt und wie es sein kann, dass er mich liebt und gleichzeitig das mein Leben ist und ich immer kränker und immer schwerer behindert werde und wie das zusammenpassen kann. Und ich hatte auch ziemlich schnell im Gebet den Eindruck, dass ich damit leben lernen muss. Und ich dachte so, ja, also man lernt ja schnell. Gott meint sicherlich so 2 Wochen, vielleicht 2 Monate. Und dann habe ich gedacht, oh nein, was ist, wenn er 6 Monate denkt? Und dann habe ich kaum noch darüber hinwegdenken können, so was ist, wenn er ein Jahr denkt? Oder 2, was würde das bedeuten? Und länger konnte ich gar nicht denken. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich jetzt schon 9,5 Jahre krank bin und ich wusste überhaupt nicht, was Gott jetzt noch mit meinem Leben vorhat, wenn es so aussieht.
Paula, bei dir war es ja ein bisschen auch, dass du erschöpft warst, dass du nicht wusstest, wie es weitergeht, dass du zu Hause warst und wie bist du durch den Prozess gegangen, was hat dich getragen, wie bist du da weitergekommen?
Erstmal bin ich auch ziemlich schlecht damit umgegangen. Also ich hatte auch ganz viel diese Verzweiflung und boah, also die Hoffnung. Am Anfang hat man noch ein bisschen Hoffnung, aber es wird immer weniger. Ich habe auch angefangen, Gott ganz tief zu misstrauen. Ich habe auch nicht mehr gedacht, dass er gut ist, dass er mich liebt, dass er mich sieht. Ich habe gedacht, er hat mich vergessen, er hat mich abgeschrieben. Und ich bin in eine ganz tiefe Depression auch gefallen und auch in tiefe Bitterkeit Gott gegenüber, auch Menschen gegenüber, aber vor allem Gott gegenüber. Und mein Mann hat mich ganz liebevoll unterstützt in dieser Zeit, hat ganz treu für mich gebetet und auch praktisch ganz viel übernommen, was ich nicht machen konnte, hat mir Wahrheit zugesprochen. Und er hat eines Tages zu mir gesagt, Paula, kann das sein, dass du bitter geworden bist? Und ich habe das abgestritten, weil bitter werden geht gar nicht, also kann das nicht sein. Aber das war so der Startpunkt, den Gott genutzt hat, um mich zu der Erkenntnis zu führen, ich bin bitter geworden und ich traue meinem Gott nicht mehr. Und das war immer meine tiefste, wichtigste Beziehung, die mein Leben ausgemacht hat. Und das hat Gott gebraucht, um mich zur Buße zu führen. Und das war nicht emotional, sondern einfach eine Willensentscheidung. Ich will wieder zurück zu dieser Beziehung zu Gott. Ich will wieder lernen, Gott zu vertrauen. Ja, ich bin ganz bewusst einfach umgekehrt. Und dann hat Gott angefangen, mir auch zu zeigen, wie gut er eigentlich ist und dass sein Nein zu meinem Flehen, zu meiner Bitte, nicht ein Nein zu mir als Person ist, sondern dass sein Nein zu meiner Bitte ein riesengroßes, lautes Ja zu mir ist, weil es ihm wichtiger ist, dass ich meine Identität nur in ihm finde und nicht in meinem Dienst oder in meinen Beziehungen zu anderen Menschen.
Halleluja dazu. Und gibt es einen Bibelvers, der dich in der Zeit durchgetragen hat, noch zusätzlich?
Es waren ganz, ganz viele Verse in ganz verschiedenen Phasen in dieser Zeit. Aber eine Stelle, die mich im letzten Jahr sehr bewegt hat, ist in Jeremia 18, wo Gott Jeremia zu dem Töpfer führt. Und Jeremia schaut einfach zu, was der Töpfer macht. Und er hat da den Ton in der Hand und ist dabei, da draußen ein Tongefäß zu machen. Und dann steht da, es verdirbt in der Hand des Töpfers. Und der Töpfer könnte den Ton einfach wegschmeißen und sagen, ich nehme neues Rohmaterial. Und ich hätte das verstanden. Das war ja das, was ich auch geglaubt habe. Dass Gott sagt, sorry Paula, du bist einfach schlechtes Material, ich nehme jemand anderen. So. Aber der Töpfer in diesem Bild fängt mit dem gleichen Ton nochmal von vorne an. Und dann steht da, er macht ein anderes Gefäß, wie es ihm gefiel. Und es hat mich so tief berührt. Und ich dachte, krass, ja, so ist Gott. Wenn ich einfach nur ihm vertraue und in seiner Hand bleibe, dann kann er ein anderes Gefäß aus mir machen. Etwas, was ich mir nicht vorgestellt habe. Ganz anders, als was ich immer dachte, was Gottes Plan ist für mein Leben und was ich wollte. Aber es wird was, was ihm gefällt. Und dann wird es richtig gut. Und das hat mir viel Hoffnung gegeben.
Euch allen dreien hat der Prozess ja länger gedauert. Und Nela, auch bei dir, der Prozess hat länger gedauert. Erst die Familienlosigkeit, dann die Diagnose. Ich habe das immer wieder mitbekommen. Das ging ja über Jahre. Willst du uns mit reinnehmen, wie das, was das mit dir gemacht hat? Immer wieder zwischen Hoffen und Verzweifeln. Hat es dir den Glauben geraubt?
Also wenn es mir den Glauben komplett geraubt hätte, würde ich nicht sitzen. Nein, aber also es war schon sehr schwer für mich. Also auch zum Beispiel Familienfeiern waren für mich teilweise schwer zu ertragen. Ich habe das dann aber sehr mit mir selber ausgemacht. Und das war eigentlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das eigentlich auch was ist, was der Feind total gerne macht, dass er uns quasi so ein bisschen isoliert, dass wir versuchen irgendwie mit uns selber diesen Schmerz irgendwie auszumachen. Und das war halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gott mich vergessen hat. Ich hatte so irgendwann so einen ganz krassen, so, wo ich dachte, Gott hat mich einfach beiseite geschoben. Also gerade in Bezug auf meine Familie, so ja, alle ihr dürft, aber du nicht. So, das war so ein ganz krasser Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, oh, ich will überhaupt nicht so über Gott denken, weil ich eigentlich weiß, dass er gut ist. aber irgendwie hat sich das halt in mir nicht so angefühlt. Ich habe dann meinen Fokus total krass auf den Mangel gelegt, also auf das, was ich nicht habe und nicht auf das, was für Möglichkeiten Gott mir eröffnet. Also den Weg, den er mit mir geht, der ist ja trotzdem gut. Auch wenn er nicht so ist, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und als ich das so gemerkt habe, dass ich den Fokus nicht auf den Mangel legen darf, also nicht auf das, was ich nicht habe, sondern auf die Blumenwiese, die Gott mir eröffnet, wo er mich gebrauchen will, auch als Mutter in anderer Weise, da hat sich das nochmal ganz neu für mich geöffnet. Und alle Zweifel sind nicht für immer verschwunden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr zwischendurch das hochkommt und ich irgendwie zweifle oder denke, aber der Prozess hat sich verändert. Also ich konnte ganz anders Gott jetzt vertrauen, weil ich weiß, er hat eine Blumenwiese für mich, er hat ein Leben für mich, wo ich erfüllt sein darf und auch Mutter sein darf.
Und Bella, willst du uns vielleicht auch noch mit reinnehmen, wie du dann dein Ja zu diesem wirklich schweren Weg finden konntest, den Gott jetzt aber so eingeschlagen hat bei dir im Leben?
Also ganz viele Jahre hatte ich kein Ja. Ganz viele Jahre hatte ich ein Nein und es war ein sehr lautes, festes Nein. Das kann ja wohl nicht sein. Und ich habe so sehr daran gezweifelt, an Gott. Und dann habe ich mich aber immer wieder daran erinnert, was er in seinem Wort geschrieben hat. Und wie ich ja beschrieben habe, habe ich sehr viel Zeit, einfach nur zu liegen und nichts machen zu können. Aber ich kann oft noch denken und kann über ganz viele Sachen ganz lange nachdenken. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da muss es ja eine Lösung geben. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied Even If kennt von Mercy Me. Das ist ein Lied, was mich in der Zeit sehr begleitet hat. Falls ihr es nicht kennt, kommt in 2 Wochen zum KPC-Auftritt. Wir tanzen zu dem Lied. Und es gibt eine Stelle da drin, die heißt, ich will mich an Jesus festklammern, komme was wolle. Und ich musste dann immer an Jakob denken, wie er mit Gott gerungen hat. Und ich habe mir gedacht, wenn dein Wort sagt, dass du mich liebst und wenn dein Wort sagt, dass du es gut mit mir meinst, dann halte ich mich jetzt so lange daran fest, bis ich das erkenne, auch wenn das sich nicht so anfühlt. Und ich wurde mit der Zeit immer wieder daran erinnert, dass meine Grenzen, meine Wohnung, das Bett, in dem ich liege, mein Körper, in dem ich eingesperrt bin, nicht Gottes Grenzen sind. Und dass er nicht braucht, dass ich am Leben teilnehmen kann. Er braucht nicht, dass ich rausgehe und arbeite oder so, was man alles so denkt. So, ja, ich weiß, ich kann mir Gottes Liebe nicht erarbeiten, aber man braucht gar nichts machen für Gottes Liebe. Man kann einfach nur so da liegen. Und man braucht nicht mal Ja sagen, wenn man nämlich zum Beispiel nicht reden kann, wie ich sehr oft. Man kann einfach nur Ja sein und ist genug. Und ich habe Gott so oft erlebt, als wenn Jesus sich zu mir ins Bett legt. Und dann waren wir da zusammen. Und dann habe ich gedacht, naja, ach so. Und er hat Gebete erhört, auch wenn ich krank geblieben bin, aber ich habe ihn in meinem Leben in anderer Art und Weise erlebt und Wunder erlebt und dann gedacht, naja, ich bin sehr schwer krank, aber ich lebe ja noch. Also muss es ja heißen, dass Gott noch nicht fertig ist mit mir. Und daran habe ich mich festgeklammert. Ich bin sehr stur, das ist manchmal schwierig und in der Hinsicht sehr praktisch, weil ich dann einfach den Jakob gemacht habe in meinem Kopf die ganze Zeit so. Okay, zur Not ringe ich dir den Segen ab. So ist es am Ende nicht gelaufen natürlich, aber ich durfte einfach erleben, dass Gott mit mir ist und dass ich genug bin, auch wenn ich nur existiere und nicht das Gefühl habe zu leben.
Paula, wir sehen dich ja jetzt hier sitzen. Ihr musstet zurück nach Deutschland kommen. Und natürlich hat sich durch dieses Nein, dort zu sein, was in deinem Leben verändert. Aber was hat sich denn sonst noch verändert? Und hat sich durch Gottes Nein vielleicht auch deine Berufung so ein Stück weit verändert?
Ja, total. Also ich dachte immer, meine Berufung ist, an vorderster Front zu sein, da, wo die Menschen sind, ganz ganz konkret, ganz tief mit Menschen in Beziehung sein, ihnen von Jesus erzählen. Und ich weiß nicht genau, was Gott mit mir vorhat. Das frage ich mich oft, das frage ich ihn auch oft. Bisher sagt er immer nur, vertrau mir. Und dann sage ich, okay, gut, ich vertraue dir. Aktuell habe ich den Eindruck, dass er mich einfach mehr im Hintergrund haben möchte, dass meine Berufung ist, im Hintergrund zu sein, einfach eine Stütze zu sein, zu beten. Ich würde gern mehr wachsen noch im Gebet, in der Fürbitte, einfach da irgendwie mit Reich Gottes zu bauen, auch wenn es nicht an der Front ist. Ja, genau.
Bella, magst du uns noch sagen, wie heute deine gesundheitliche Situation ist, wie du das angenommen hast und vielleicht auch die Frage, ob du noch darauf hoffst, gesund zu werden komplett?
Also es gibt solche und solche Momente, ob ich es angenommen habe. Insgesamt habe ich es angenommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, damit ich meinen Teil machen kann, in meiner Gesundheit, um die so gut wie möglich zu erhalten. Und ich hoffe auf Besserung und ich hoffe und ich bete um Besserung. Ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnere, wie es sich anfühlt, ganz gesund zu sein. Deswegen, also, ich bin bereit zu lernen. Also. Aber es ist nicht was, wonach ich mein Leben ausrichte. Mein Leben ist jetzt. Und Gott ist jetzt in meinem Leben. Mein Leben fängt nicht erst an, wenn ich gesünder bin oder weniger behindert oder ganz geheilt. Und deswegen ist meine Hoffnung vielmehr darin, dass ich Gott in dem erlebe, wo ich gerade bin, egal wo das ist. Egal, ob ich krank bin oder irgendwann wieder gesund oder irgendwas dazwischen. Und das ist, worauf ich wirklich hoffe, worauf ich baue, weil auch Gesundheit ohne Gott ist nichts. Und ich stelle mir vor, dass das Leben ein bisschen einfacher ist mit mehr Gesundheit, aber gleichzeitig habe ich das Privileg, Gott zu erleben in einer Art und Weise, wie er, glaube ich, nur Leuten begegnet, die alleine in einem dunklen Raum liegen. Und auch wenn ich mir das nicht ausgesucht habe, möchte ich die Momente mit Gott auch nicht missen. Und deswegen bin ich einfach gespannt, was er vorhat. Und wünsche mir, dass er sich verherrlicht, einfach da, wo ich bin, egal wie das aussieht.
Nela, die letzte Frage. Was ist dir wichtig, uns als Gemeinde mitzugeben?
Ja, also was ich tatsächlich gelernt habe und sehr wichtig für mich geworden ist, ist, dass mein Traum halt nie den Ehrenplatz einnehmen darf. Also er darf nicht auf dem Podest stehen, sondern Jesus ist auf dem Podest. Er ist derjenige, der den Ehrenplatz einnimmt und ein Traum darf das nie ersetzen, so, weil ihm gebührt die Ehre und er hat mein Leben in seiner Hand und er führt mich und leitet mich. Und das ist eine Entscheidung, die ich immer wieder treffe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das einmal gesagt habe und dann fühle ich das auch immer, sondern wenn ich merke, mein Traum gewinnt wieder so viel die Oberhand, dann muss ich ganz klar sagen, nee, du hast nicht den Ehrenplatz, sondern Jesus hat den Ehrenplatz. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, oder was ich mitgeben will, ist, dass man mit dem Schmerz nicht alleine bleibt. Es ist okay zu trauern, total okay, und das musste ich auch erst lernen, den Traum sozusagen, also darüber zu trauern und auch wirklich mit Menschen zusammen den Feind zu entlarven, wo er versucht, diesen Schmerz zu nutzen, um uns zu lähmen und aus der Gleichung rauszunehmen, so, also ganz so, ja, zu leben. Und das Dritte, für alle die nicht verheiratet sind, der Wert ist nicht davon abhängig, sondern Jesus hat den Wert gesprochen und ich bin wertvoll, so wie ich bin, mit dem, wie er mich gemacht hat. Und genau, das gebe ich euch gerne mit.
Danke.
Ich habe die Ehre, die Lesung zu machen. Und ja, wir lesen aus Lukas 22, Vers 39 bis 46. Und ich lese aus der Schlachter 2000. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete. Und er sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt.
Ich habe die Stelle die letzte Woche öfter gelesen und sie hat mich immer wieder tief berührt. Weil auch Jesus das erleben musste, dass er sein Amen, sein Ja zu Gottes Nein finden musste. Jesus betet hier: Wenn es sein darf, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es sein darf, lass diesen schweren Weg nicht eintreten. Ich weiß nicht, aber Jesus als Gottes Sohn, ich könnte mir vorstellen, er hätte auch sagen können: Vater, Abbruch, Schluss, ich schaff das nicht. Und wie ich Gott Vater einschätze, hätte er seinen Sohn so sehr geliebt, dass er gesagt hat: Okay. Aber wisst ihr, es bewegt mich, dass Jesus das nicht gemacht hat, sondern Jesus wusste: Vater, du hast einen Plan und dein Plan ist so viel besser als alles, was ich mir vorstellen könnte. Jesus ganz Mensch geworden, im vollkommenen Vertrauen zum Vater. Im Vertrauen dessen, dass er sagt: Dein Wille, nicht mein Wille, Herr. Ich weiß, der Weg, der vor mir liegt, der ist nicht leicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, als er sterben musste, er hatte keinen Spaß dabei. Aber er war bereit, sich darauf einzulassen, weil er gesagt hat: Gott, ich weiß, dein Plan ist gut. Weil er gesagt hat: Gott, ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und Jesus durfte erleben, dass Gott es nicht nur mit ihm gut meint, sondern wir haben es Jesus zu verdanken, dass wir heute hier sitzen dürfen. Gott ist gut. Gott ist treu. Jesus durfte Herrlichkeit erleben im Leiden und nach dem Leiden. Wir wollen euch heute Morgen fragen: Wo hast du ein Amen, ein Ja zu Gottes Nein finden müssen? Und noch viel mehr wollen wir dich fragen: Wo musst du vielleicht ein Ja zu seinem Nein finden? Vielleicht ist es in der Frage, du wünschst dir ein neues Handy und Gott gibt es aber nicht. Vielleicht verändert er aber auch deine ganze Lebensvision. Vertraust du darauf, dass Gott gut ist, auch wenn er anders ist? Becky hat mir einen Satz beigebracht und der lautet: Gott ist gut, ist anders. Gott ist gut, ist anders gut als mein Gut. Aber es ist so viel besser gut. Es ist so viel mehr, als ich mir vorstellen könnte. Lässt du dich drauf ein? Wir sehen jetzt gleich noch einen Tanz und wollen danach in die Lobpreiszeit gehen. Und wir wollen euch einladen, dass du diese Frage mitnimmst und dass du damit vor Gott gehst. dass du ihnen deinen Schmerz bringst, dass du ihnen deine Fragen bringst. Und wenn du bereit bist, dass du ihnen auch deine Wünsche bringst und sagst, Gott, ich bin bereit. Zeige du mir, was du für mich hast. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, geschehe. Nicht mein Ja muss kommen. Ich nehme an, du bist kein Wunschautomat. Dein Wille, Herr. Und wir wollen euch einladen, wenn ihr das tun wollt. Hier auf der Bühne liegt gleich ein Kreuz aus Kork. Und ihr findet hier im Raum überall verteilt solche Tische mit Stifte und Zettel. Wenn ihr wollt, dürft ihr draufschreiben, was ihr heute Gott ablegen wollt. Dann hier vorkommen und es ans Kreuz heften. Symbolisch Gott ablegen. Und sagen, hierher hast du's. Bitte nimm's.